Haggai Kapitel 1, die Verse 1 bis 15 hört das Wort Gottes. Im zweiten Jahr des König Darius, am ersten Tag des sechsten Monats, erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai an Serubabel, den Sohn Shealtiels, den Statthalter von Juda, und an Jeschua, den Sohn Jozadaks, den Hohepriester, folgendermaßen. So spricht der Herr der Herrscharen. Dieses Volk sagt: Es ist noch nicht die Zeit gekommen, die Zeit, um das Haus des Herrn zu bauen. Da ging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai folgendermaßen: Ist aber für euch an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus in Trümmern liegt? Und nun, so spricht der Herr der Herrscharen, achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Ihr sät viel und bringt wenig ein, ihr esst und werdet doch nicht satt, ihr trinkt und habt doch nicht genug, ihr kleidet euch und werdet doch nicht warm. Wer einen Lohn verdient, der legt ihn in einem durchlöcherten Beutel. So spricht der Herr der Herrscharen, achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Geht auf das Bergland und holt Holz und baut das Haus. Dann werde ich Wohlgefallen daran haben und verherrlicht werden, spricht der Herr. Ihr habt viel erwartet, doch siehe, es wurde wenig daraus, und brachtet ihr es heim, so blies ich es weg. Warum das? So spricht der Herr der Herrscharen, um meines Hauses willen, das in Trümmern liegt, während jeder von euch eilt, um für sein eigenes Haus zu sorgen. Darum hat der Himmel über euch seinen Tau zurückgehalten, und die Erde hat ihren Ertrag zurückgehalten, und ich habe die Dürre gerufen über das Land und über die Berge, über Korn, Most und Öl und über alles, was der Erdboden hervorbringt, auch über Menschen und Vieh und über alle Arbeit der Hände. Da hörten Serubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Jozadaks, der Hohepriester, und der ganze Überrest des Volkes auf die Stimme des Herrn, ihres Gottes, und auf die Worte des Propheten Haggai, weil der Herr, ihr Gott, ihn gesandt hatte. Und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Da sprach Haggai, der Bote des Herrn, im Auftrag des Herrn zum Volk: Ich bin mit euch, spricht der Herr. Der Herr erweckte den Geist Serubabels, des Sohnes Shealtiels, des Statthalters von Juda, und den Geist Jeschuas, des Sohnes Jozadaks, des Hohepriesters, und den Geist des ganzen Überrestes des Volkes, sodass sie kamen und die Arbeit am Haus des Herrn der Herrscharen, ihres Gottes, in Angriff nahmen. War am 24. Tag des sechsten Monats im zweiten Jahr des König Darius. Himmlischer Vater, allmächtiger Gott, dein Wort ewig. Himmel und Erde werden vergehen, doch deine Wahrheit bleibt bestehen. Herr, wir bitten, dass du uns durch deine Wahrheit erleuchtest. Herr, wir bitten, dass du uns den Geist der Wahrheit gibst, damit er uns in aller Wahrheit leitet. Herr, wir bitten, nimm alle menschlichen Worte und Gedanken von uns. Predige du durch deinen Heiligen Geist in unseren Herzen. Predigt, die wir hören müssen. Amen. Wir werden mit einer neuen Predigtreihe beginnen durch das Buch Haggai. Das Buch Haggai ist nicht so lange. Wir werden eventuell danach sogar gleich den Propheten Zacharia anschließen. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen gibt es eine Pause von 5. Buch Mose. 5. Buch Mose ist doch auch harte Kost in vielerlei Hinsicht. Es hilft uns, dass wir etwas durchatmen können, nachdem wir ein Gesetz nach dem anderen betrachtet haben. Zweitens ist mein längerer Plan, nachdem ich mit dem 5. Buch Mose fertig bin, anzufangen, durch Esra Nehemia zu predigen. Ich kann verstehen, dass einige von euch froh sind, wenn sie die kommende Woche planen können, aber ich versuche gerade in Predigtreihen längerfristig zu planen, vor allem auch zu denken, was wäre gut für die Gemeinde, aus dem Wort Gottes zu hören. Esra und Nehemia sind im Original ein Buch. Esra war der Statthalter, Nehemia war der Hohepriester, und es ist ein Buch, was den Wiederaufbau Jerusalems und den Wiederaufbau des Tempels behandelt. Also wir können dort vieles auch lernen über Gemeindearbeit, über die Gemeinde im Reich Gottes, über die Arbeit im Reich Gottes, über die Arbeit am Tempel, am Haus Gottes. Und Haggai und Zacharia sind die zwei Propheten, die genau in dieser Zeit gesprochen haben, die genau in dieser Zeit gewirkt haben. Also diese zwei Propheten ausgesucht, weil sie uns auf die nächste Predigtreihe vorbereiten, auf die nächste größere Predigtreihe vorbereiten, in der wir etwas über Gemeindearbeit lernen können. Wir können auch hier was über Gemeindearbeit lernen. Deshalb lasst uns starten mit Haggai. Wir haben das erste Kapitel gelesen, und in diesem Kapitel wird eins hoffentlich deutlich: Gott fordert sein Volk auf, den Tempel zu bauen. Das ist das große Thema. Das Tempel soll gebaut werden. Juda hat seine Häuser gebaut und hat seine Häuser vertäfelt. Jetzt ist es an der Zeit, den Tempel zu bauen. Deswegen hat die Predigt den Titel: Das Haus des Herrn muss gebaut werden. Das Haus des Herrn muss gebaut werden. Und wir sehen in dem Kapitel, wie Gott sein Volk ermahnt, den Tempel zu bauen. Wir sehen, wie das Volk Buße tut. Und dann sehen wir als Drittes, wie sie von Gott ermutigt werden, den Tempel zu bauen. Und damit haben wir im Prinzip die Streckenpunkte für heute Abend, unsere drei Punkte: die Ermahnung des Herrn, die Buße des Volkes und die Ermutigung des Herrn. Die Ermahnung des Herrn, die Buße des Volkes und dann die Ermutigung des Herrn. Bevor wir mit dem ersten Punkt beginnen, lasst uns einen Blick auf den historischen Kontext werfen. Wie gesagt, das Südreich, also Juda, war dabei, Jerusalem und den Tempel wieder aufzubauen. Oder besser gesagt, sie hatten es getan, aber haben damit aufgehört. Wie ihr vielleicht wisst, war Israel in Gefangenschaft, in der sogenannten babylonischen Gefangenschaft. Man nennt sie so, weil das Reich Babylon hat Israel eingenommen, hat im Prinzip das ganze Weltreich, was man damals so kannte, inklusive Ägypten, eingenommen. Und sie wurden nach Babylon verschleppt und dort waren sie 70 Jahre lang in Gefangenschaft. 70 Jahre lang babylonische Gefangenschaft. Und Jeremia hatte dem Volk prophezeit, dass genau das geschehen wird. Und Jesaja hatte dem Volk prophezeit, dass genau das geschehen wird. Doch was die Propheten auch immer wieder gesagt haben, ist, dass eine Zeit kommt, in der das Volk zurückkehren wird. Eine Zeit, in der das Volk zurück ins Land kommen wird. Jesaja hat sogar konkret darüber geschrieben. Jesaja 44, Vers 28 lesen wir: Der, und das spricht von Gott, also der Artikel spricht von Gott, der von Kyros spricht: Er ist mein Hirte und er wird all meinen Willen ausführen und zu Jerusalem sagen: Werde gebaut, und zum Tempel: Werde gegründet. Jesaja hat vorausgesagt, dass ein Kyros kommen wird, ein Kyros, der dafür sorgt, dass Jerusalem wieder aufgebaut wird, der dafür sorgt, dass der Tempel wieder aufgebaut wird. Und 150 Jahre nach dieser Prophetie, 150 Jahre später, wird das Babylonische, nachdem das Babylonische Reich von den Persern übernommen worden ist, tritt ein König auf, ein persischer Herrscher namens Kyros. Kyros erlässt folgende Anweisung, folgendes Dekret, was wir in Esra 1 finden. So spricht Kyros, der König von Persien: Der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben. Und er selbst hat mir befohlen, ihm ein Haus zu bauen in Jerusalem, das in Juda ist. Wer irgend unter euch zu seinem Volk gehört, mit dem sei sein Gott, und er ziehe hinauf nach Jerusalem, das in Juda ist, und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israel. Er ist Gott in Jerusalem. Und jeder, der noch übrig geblieben ist an irgendeinem Ort, wo er sich als Fremdling aufhält, dem sollen die Leute seines Ortes helfen mit Silber und Gold, mit Gütern und Vieh, so viel freiwillige Gaben für das Haus Gottes in Jerusalem. Wir sehen hier, Gott war treu zu dem, was er vorausgesagt hat. Exakt der Mann, den er vorausgesagt hat, ist aufgetreten und schickt sein Volk zurück. Und das Volk hat angefangen, die Stadt aufzubauen. Das Volk hat angefangen, den Tempel aufzubauen. Doch irgendwann kamen Widerstände. Jerusalem wurde angegriffen von Feinden. Israel hat sich verteidigt und hat gestoppt, den Tempel zu bauen. Sie haben aufgehört, den Tempel zu bauen. Stattdessen haben sie angefangen, ihre eigenen Häuser zu bauen und zu schmücken. Und hier, an diesem Punkt, setzt der Prophet Haggai an. Und das bringt uns zum ersten Punkt, nämlich die Ermahnung des Herrn. Der erste Punkt ist die Ermahnung des Herrn und wir finden sie gleich am Anfang. Wir finden als erstes eine Zeitangabe. Es war das zweite Jahr des König Darius, am ersten Tag des sechsten Monats. Es war nicht wie bei uns Juni, es ist eine andere Zeitrechnung, aber es ist auch erstmal irrelevant für uns. Die Zeitangabe hat für uns zwei Vorteile. Zu einem sehen wir, wann das alles geschehen ist im Verhältnis zur Weltgeschichte. Und zum anderen wird es dann am Ende nochmal aufgegriffen. Darius war der zweite Nachfolger nach Kyros. Darius ist, also nach Kyros kam ein Herrscher und dann kam Darius. Und die Angabe hier ist circa 38 Jahre, nachdem die ersten aus Judäa, die ersten Juden, wieder zurückgekehrt sind. 38 Jahre später liegt der Tempel immer noch in Trümmern. Es ist kein Stein auf den anderen geblieben, als Babylon Jerusalem eingenommen hat. Und der Tempel liegt in Trümmern. Und deswegen sendet Gott seinen Propheten. Und deswegen gibt es eine Ermahnung. Und das Interessante ist, dass Gott seinen Propheten zum Statthalter und dem Hohepriester sendet. Er sendet den Propheten Haggai zu der Führung des Volkes. Und ich denke, das passiert nicht zufällig. Es passiert ganz bewusst. Denn was wir im Neuen Testament und im Alten Testament sehen, was wir im Wort Gottes sehen, ist ein wichtiges Prinzip für Veränderung im Volk Gottes. Und das Prinzip ist, es geht von oben nach unten. Von oben nach unten, nicht von unten nach oben. Wir leben in einer Zeit, die nach der Aufklärung kam. Wir leben in einer Zeit, die nach der Revolution, nach der Französischen Revolution kommt. Und was wir im Geschichtsunterricht oft lernen, ist, dass Umbruch von unten nach oben kommt. Das Volk muss der Obrigkeit ungehorsam gegenüber sein, um die Regierung umzustürzen, um alles zu verändern. Die Ideologien des 19. und 20. Jahrhunderts basieren auf einer Umkehrung von unten nach oben. Das Volk muss die Könige stürzen und das Volk muss sich gegen Regierungen auflehnen. Das ist das, was uns Marx und Engels gelehrt haben, zum Beispiel. Das ist uns anscheinend die Französische Revolution gelehrt. Doch in der Französischen Revolution kam Napoleon hervor. Und wir können gern darüber diskutieren, ob Napoleon eine bessere Lösung war als die Monarchie. Aus dem Kommunismus kam Sozialismus hervor. Und jedes Land, was eine sozialistische Revolution erlebt hat, dem ging es hinterher schlechter als vorher. Auch wenn sie andere Diktatoren vorher hatten. Uns wird erzählt, wir müssen die Veränderung von unten her schaffen. Doch die Bibel zeigt uns, dass eine Auflehnung des Volkes immer schlimmer endet, als es vorher war. Die Veränderung muss von oben nach unten getragen werden. Sie fängt bei Gott an, der die Führung des Volkes ermahnt und die Führung des Volkes beginnt. Veränderung. Der König Josia entdeckt das Gesetz wieder in den Trümmern des Tempels. Und was geschieht? Er setzt die Gesetze wieder ein und dem Volk fängt es an, wieder gut zu gehen. Oder Paulus lässt Titus auf Kreta zurück, um die Missstände, um die Probleme in den Gemeinden zu lösen, wie indem er Pastoren und Älteste in diesen Gemeinden einsetzt. Es ist kein Zufall, dass Haggai zum Statthalter und zum Hohepriester geht und folgende Worte zu ihnen spricht. So spricht der Herr der Herrscher. Dieses Volk sagt, es ist doch nicht die Zeit zu kommen, die Zeit, um das Haus des Herrn zu bauen. Da ging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai folgendermaßen. Ist es aber für euch an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus in Trümmern liegt? Das Erste, was Haggai macht, als er zu den Statthaltern und dem Hohepriester geht, ist, er kritisiert das Verhalten des Volkes. Er kritisiert, wie das Volk mit dem Haus Gottes umgeht. Er gibt uns ein sehr deutliches Bild. Er sagt, das Volk hat seine Häuser gebaut und die Häuser ausgebaut und geschmückt, vertäfelt. Und nun sitzen sie in ihren Häusern, in ihren wunderschönen Häusern und sie genießen ihr Leben. Gleichzeitig aber der Tempel in Trümmern. Und während der Tempel in Trümmern liegt, sagen sie, ja, der Tempel, der muss noch nicht aufgebaut werden. Unser Haus ist schön, uns geht's gut, wir leben in unseren getäfelten Häusern. Der Tempel kann noch liegen bleiben. Ich denke, damit gibt uns der Prophet ein Bild unserer heutigen Zeit, unserer heutigen Gesellschaft. Wir haben natürlich keinen Tempel mehr, der gebaut werden muss. Doch generell herrscht ein gleicher Ansatz. Generell herrscht die Idee, dass man sich als Mensch erstmal um sich selbst kümmert. Priorität Nummer 1 bin ich. Dann, was ich verdiene. Dann den Wohlstand, den ich mir aufbauen kann. Und solange das alles funktioniert, muss ich mich weder um meinen Nächsten noch um Religion kümmern. Es geht mir gut. Die Menschen suchen erst dann in Religion eine Lösung, wenn sie in eine Krise geraten. Es ist eine Sinnkrise oder es ist eine materielle Krise. Dann fangen die Leute an, verschiedene Religionen auszuprobieren. Meditationstechniken, spirituelles Yoga. Manche versuchen, antike Religionen oder sogar antike germanische Religionen auszugraben. Buddhismus, Hinduismus, was auch immer. Und irgendwo zwischendrin versuchen die Leute dann, das Christentum auszuprobieren. Lasst uns die Gesellschaft auf der Seite legen. Lasst uns nicht um unsere Gesellschaft drehen und um die Gesellschaft kümmern. Lasst uns die Frage stellen, was passiert in der Kirche Jesu Christi? Wie sind wir? Neigt die Kirche nicht genauso zu diesem Verhalten? Selbst wir als Christen sorgen uns oft als erstes um uns und unseren Wohlstand. Dass es uns gut geht, damit, dass wir die Dinge haben, die wir brauchen. Solange es uns und unserer Familien gut geht, ist alles andere in Ordnung. Können wir selbst die Frage stellen, wie oft nennen wir Gebetsanliegen wie folgender. Bitte betet, dass ich diesen Job bekomme. Betet dafür, dass mein Chef endlich einsieht, dass er falsch liegt. Könntet ihr dafür beten, dass ich die Gehaltserhöhung bekomme? Könntet ihr dafür beten, dass ich das Stipendium bekomme? Könntet ihr dafür beten? Punkt, Punkt, Punkt. Ihr könnt es wahrscheinlich selbst ausfüllen. Wie oft beten wir für die Dinge, wo es hauptsächlich um uns und unseren Wohlstand geht, uns gut geht? Lass uns ehrlich sein, wir nutzen Gott manchmal aus, damit es uns gut geht. Damit wir unsere Wünsche erfüllt kriegen. Und dann wundern wir uns, wenn es nicht erfüllt wird. Dann wundern wir uns, wenn Gott die Dinge nicht erfüllt. Und das war die Situation im Volk. Das Volk hat seinen Wohlstand aufgebaut, hat im Luxus gelebt. Sie haben Häuser gebaut. Aber der Tempel kann erst einmal liegen bleiben. Gottes Antwort deutlich. Gottes Antwort ist, ihr kümmert euch um euch selbst, anstatt euch um das Haus des Herrn zu kümmern. Ihr seht, was die Folge ist. Folge ist, dass ihr viel seht und so gut wie nichts erntet. Ihr esst, aber ihr werdet nicht satt. Ihr trinkt und habt immer noch Durst. Ihr kleidet euch und friert immer noch. Ihr verdient was, aber ihr legt es in einen durchlöcherten Beutel. Gott sagt seinem Volk, das Verhalten, das sie an den Tag legen, bringt keinen Segen mit sich. Gott hat kein Problem damit, dass wir Häuser haben, dass das Volk sich Häuser baut. Gott hat auch nicht mal ein Problem damit, dass das Volk sich die Häuser vertäfelt hat und im Luxus lebt. Das Problem, das Gott hat, ist, dass das Volk sich mehr um ihren Luxus kümmert als um das Haus des Herrn. Und deshalb ruft Gott sein Volk zur Umkehr auf. Er ruft zur Buße auf. Schaut auf Verse 7 und 9. Er sagt, so spricht der Herr der Herrscharen. Achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Geht auf das Bergland und holt Holz und baut das Haus. Dann werde ich Wohlgefallen daran haben und verherrlicht werden, spricht der Herr. Ihr habt viel erwartet, doch siehe, es wurde wenig daraus. Und brachtet ihr es heim, so blies ich es weg. Warum das? So spricht der Herr der Herrscharen. Um meines Hauses willen, das in Trümmern liegt. Während jeder von euch eilt, für sein eigenes Haus sorgen. Gott sagt, geht, holt Holz, baut den Tempel und dann werde ich wohlgefallen, werde ich Freude daran haben. Jetzt holt sich jeder die Dinge, die er selbst haben will. Er holt sich alles, was er benötigt. Doch weil das Volk das Haus des Herrn vernachlässigt hat, liegt auf dieser Ansatz kein Segen auf diesem Ansatz. Ich denke, liebe Geschwister, wir finden hier eine Ermahnung für uns in unserer Zeit, für uns in unserer Situation. Wir müssen die Worte ernst nehmen und unsere Herzen prüfen. Wir müssen uns die Frage stellen, wo wir zuerst an uns denken, wo wir zuerst an unseren Wohlstand denken, bevor wir an das Haus des Herrn denken. Natürlich, wir bauen keinen Tempel mehr aus Stein, wir bauen keinen Tempel mehr in Jerusalem, doch wir sehen im Neuen Testament, dass wir im Reich Gottes bauen, dass wir die Gemeinde bauen. Als Kirche Jesu Christi, sagt uns das Wort Gottes, sind wir Arbeiter im Reich Jesu Christi, im Reich Gottes. Wir sind Arbeiter und wir sollten dort arbeiten. Und Jesus selbst hat uns gelehrt, wir sollen uns nicht um die Dinge dieser Welt kümmern. Er sagt nicht, dass sie unwichtig sind. Er sagt nicht, dass wir nichts essen und nichts trinken brauchen, dass wir keine Kleidung brauchen. Aber er sagt, wir sollen uns nicht darum sorgen. Stattdessen sagt er in Matthäus 6, Vers 33, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles zugefügt werden. Trachtet zuerst nach der Gerechtigkeit und nach dem Reich Gottes. Was ist deine erste Sorge, wenn das Gehalt auf deinem Konto ankommt? Vielleicht welches Kleid oder welche Schuhe kannst du kaufen? Vielleicht denkst du über das nächste Gadget nach, was man kaufen kann. Vielleicht nimmst du ein paar Euro und legst sie endlich auf die Seite, auf dein Sparkonto für die nächste größte Investition. Vielleicht willst du dir einen neuen Computer kaufen, vielleicht neue Möbelstücke. Wir könnten hunderte von Dingen aufzählen, die uns in den Sinn kommen, was wir uns als nächstes gerne kaufen würden, wenn das Geld endlich da ist. Die meisten dieser Dinge sind nicht unbedingt falsch. Die meisten dieser Dinge sind vielleicht sogar gut. Doch dein erster Gedanke, wenn das Geld auf deinem Konto eingeht, sollte sein, ich überweise meinen Zehnten an die Gemeinde. Ich bettle hier nicht um Geld für die Gemeinde. Ich weiß, dass Gott uns versorgt. Ich brauche nicht Predigten darüber halten, dass ihr spenden müsst, weil Gott versorgt diese Gemeinde. Aber unsere Herzenshaltung ist das Entscheidende. Gott will, dass wir als erstes nach seinem Reich trachten. Er will als erstes, dass wir uns um ihn und seine Kirche kümmern. Und danach können wir die 90%, die wir noch haben, für all das nutzen, was wir brauchen und was wir wollen. Aber vielleicht ist es nicht das Geld, vielleicht ist es viel mehr Zeit. Um ehrlich zu sein, selbst dort verlangt Gott nicht viel Zeit von uns. Am Tag etwas Zeit, um sein Wort zu lesen und um zu beten. Sonntags vielleicht ein paar Stunden, um in den Morgen- und Abendgottesdienst zu kommen. Mittwochs vielleicht Bibel und Gebet. Doch wie oft überlegen wir, ob wir wirklich noch zum zweiten Gottesdienst am Sonntag kommen? Einer reicht doch. Wieso zwei Gottesdienste? Wieso sollte ich am Mittwoch nach 8 Stunden Arbeit noch eine Stunde in den Gebetskreis kommen? Wir müssen am Ende uns ernsthaft fragen, liebe Geschwister, wo liegen unsere Prioritäten? Was ist das, was uns am wichtigsten ist? Und vielleicht müssen wir auch in der Zeit unsere Woche umstrukturieren, umorganisieren, damit wir die Zeit haben, die Gott von uns fordert. Damit wir die Zeit so nutzen, Gott will, dass wir sie nutzen. Gott fordert hier sein Volk auf, Prioritäten zu überdenken. Er sagt deutlich, wenn wir uns um uns selbst drehen und um die Dinge, die wir haben können, dann liegt darauf kein Segen. Wenn das Erste uns ist und was wir wollen, ist es kein Segen. Wenn wir darauf schauen, was wir haben und was wir uns besorgen können, liegt darauf kein Segen. Doch wenn wir als erstes auf sein Reich schauen und auf seine Gerechtigkeit und dass sein Haus und sein Reich gebaut werden, dann bringt das Segen. Das ist die Ermahnung, die Gott seinem Volke gibt. Das ist die Ermahnung, die wir vorliegen haben. Lass uns nun auf das schauen, auf die Reaktion des Volkes schauen. Wie hat das Volk auf die Botschaft reagiert und wie sollten wir auf diese Botschaft reagieren. Das ist der zweite Punkt, die Buße des Volkes. Die Buße des Volkes. Schaut auf Vers 12, dort heißt es, da hörten Serubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Jozadaks, der Hohepriester, und das ganze Überrest des Volkes auf die Stimme des Herrn, ihres Gottes, und auf die Worte des Propheten Haggai, weil der Herr, ihr Gott, ihn gesandt hatte, und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Das Volk fürchtete sich vor dem Herrn, und sie hörten auf die Worte des Herrn, weil der Herr, ihr Gott, den Propheten zu ihnen gesandt hat. Was wir hier lesen, ist die Umkehr des Volkes. Die Buße des Volkes. Haggai sagt uns, dass sie auf die Worte des Herrn hörten. Das bedeutet, sie sind umgekehrt von dem, was sie getan haben, nämlich als erstes um sich selbst zu kümmern, und sind umgekehrt, um das zu tun, was Gott von ihnen gefordert hat. Das Volk hat verstanden, dass diese Worte von Gott selbst kamen, umkehren müssen. Sie haben verstanden, dass es ihnen so schlecht geht, weil sie Gott und sein Haus vernachlässigt haben. Sie haben verstanden, all die schlechten Dinge, die wir erfahren, liegen daran oder haben ihre Ursache darin, dass wir falsch gehandelt haben. Dann lesen wir am Ende des Kapitels, sodass sie kamen und die Arbeit am Haus des Herrn der Herrscharen ihres Gottes in Angriff nahmen, und zwar am 24. Tag des 6. Monats im 2. Jahr des Königs Darius. Nachdem sie die Worte des Herrn verstanden haben und auf sie gehört haben, haben sie angefangen, am Haus des Herrn zu bauen. Sie haben ihr Verhalten geändert, weil sie verstanden haben, was sie falsch gemacht haben. Und das ist Buße. Das ist der Begriff Buße, den wir im Wort Gottes finden. Buße bedeutet nicht zu bekennen, dass man etwas falsch gemacht hat. Buße bedeutet, dass man von dem falschen Weg umkehrt und das Richtige tut. Buße bedeutet, von unseren Sünden weg zu Gott umzukehren. Unsere Sünden vor Gott zu bekennen und seinen Willen zu tun. Es bedeutet, die falschen Wege zu verlassen und auf den schmalen Weg zurückzukehren. Das Volk hat Buße getan und ist umgekehrt. Und das ist letzten Endes, was Gott von uns fordert. Ich kann nicht in eure Herzen schauen, ich kenne nicht jede Minute eures Alltags, ich weiß nicht, ob die Priorität Nummer 1 in eurem Leben das Reich Gottes ist. Doch was ich weiß, ist, dass dort, wo sie es nicht ist, da müsst ihr Buße tun und umkehren. Zum Herrn, jeder Einzelne muss Buße tun über die Dinge, wo er Gott hinten angestellt hat. Jeder Einzelne muss bei sich selbst anfangen und zurück zu Gott kommen und ihm dienen. Doch wir müssen als Ehemänner und vielleicht zukünftige Familienväter, müssen wir anfangen. Haggai ist zuerst zur Führung des Volkes gegangen, zum Statthalter und zum Hohepriester. Wir Ehemänner setzen die Prioritäten für unsere Frauen und für unsere zukünftigen Familien. Wir sind es, die Prioritäten setzen. Die Bibel sagt uns, dass wir Männer unsere Frauen lieben und schützen und führen sollen. Die Bibel sagt, dass die Väter den Kurs der Familie bestimmen. Väter bestimmen, was für die Familie am Ende am wichtigsten ist, was die Prioritäten sind. Und wenn wir als Männer nicht anfangen, Buße zu tun, werden weder unsere Frauen noch unsere Kinder es später tun. Ich rede hier nicht über privates Bibellesen und unser Beten im Kämmerlein. Ich rede davon, dass wenn wir als Familie, als Ehepaare zusammenkommen und gemeinsam Bibel lesen, müssen wir anfangen, Buße zu tun. Müssen wir anfangen zu bekennen, was wir falsch machen, was wir als Familie vielleicht sogar falsch machen. Wir müssen unsere Familien darin anleiten. Epheser 6 sagt über die Kindererziehung, dass unsere Kinder erzogen werden sollen in Glauben und Buße. Redet mit euren Familien darüber. Fragt, wo jeder Einzelne denkt, dass er falsch handelt, wo die ganze Familie vielleicht falsch handelt. Vielleicht sehen manchmal die Kinder Dinge, die die Eltern nicht sehen. Man darf die Familie fragen. Das ist unsere Verantwortung als Männer. Die Buße im Volk Gottes hat immer angefangen bei der Führung, sogar außerhalb des Volkes Gottes. Als Jona nach Ninive geht und Gericht verkündet, ist es der König von Ninive, der die Buße des Volkes ausruft. Die Buße des Volkes im Alten Testament hat bei der Führung des Volkes angefangen, dann bei den Ältesten, dann bei den Familienoberhäuptern und ist von oben nach unten gegangen. Änderung nach Gottes Plan kommt von oben nach unten. Sie muss von oben vorgelebt werden. Sie muss nicht ausschließlich von oben vorgelebt werden. Jeder Einzelne in der Familie, jeder Einzelne in der Gemeinde, jeder Einzelne vor Gott hat die Verantwortung, Buße zu tun. Jeder Einzelne wird eines Tages vor Christus stehen und Rechenschaft über sein Leben ablegen müssen. Aber Ehemänner, Älteste und Pastoren werden mehr Rechenschaft ablegen müssen als vielleicht andere. Alles muss vorgelebt werden. Das ist ein Prinzip, was wir in der Bibel finden. Und das ist der Aufruf zur Buße, dass wir bei uns anfangen, Buße zu tun und es dann zu denen tragen, die vielleicht unter uns stehen, sei es Kinder, Familienmitglieder oder andere. Lasst uns zum Schluss noch eine Sache betrachten. Wir haben die Ermahnung des Herrn gesehen, wir haben jetzt die Buße des Volkes betrachtet und als letztes sehen wir die Ermutigung des Herrn. Die Ermutigung des Herrn. Die Ermutigung ist eigentlich ziemlich kurz gefasst, doch der Effekt ist umso größer, weil die Wahrheit unübertrefflich ist. In Vers 13 heißt es, da sprach Haggai, der Bote des Herrn, im Auftrag des Herrn zum Volk, ich bin mit euch, spricht der Herr. Ich bin mit euch, spricht der Herr. Eine einfache, kurze Aussage, in der so viel Wahrheit steckt. Und vor allem ist es ein Riesenzuspruch, ein Zuspruch für das Volk. Das Volk ist umgekehrt und war gehorsam gegenüber den Worten Gottes. Und daraufhin spricht Gott ihnen zu, dass er mit ihnen ist. Ich, der Herr, bin mit euch. Oder ich bin mit euch, spricht der Herr. Die Wahrheit gilt auch heute noch. Die Wahrheit gilt auch heute noch im Neuen Testament, im 21. Jahrhundert, als Jesus uns aufgefordert hat, dass wir uns nicht sorgen sollen, sondern auf den Reich Gottes trachten sollen. Wir sollen uns nicht um die alltäglichen Dinge sorgen, die wir vielleicht bräuchten und kaufen sollten. In dem Zusammenhang sagt Jesus, Gott weiß, was wir benötigen. Und er wird uns versorgen. Unser Gott, unsere Sorge, sollten wie die Sorgen des Volkes im Alten Testament sein. Gott weiß, was wir benötigen. Gott wird sich um uns sorgen. Doch euer himmlischer Vater weiß, dass ihr alles benötigt. Das ist das, was Jesus uns zuspricht. Doch euer himmlischer Vater weiß, was ihr benötigt. Unsere Sorge sollte wie die Sorge im Alten Testament sein, dass wir nach dem Reich Gottes trachten. Das ist die Sorge, die wir uns machen sollen. Dass wir schauen, was Gott von uns fordert in seinem Wort und danach leben und handeln. Sei es Familie, innerhalb der Gemeinde, Arbeitsstelle, im Studium, überall dort, wo wir sind, sollen wir danach trachten, das zu tun, was Gott von uns fordert. Gott spricht uns zu, dass er mit uns ist. Gott ist mit seinem Volk. Folge war, dass das Volk umso motivierter am Haus des Herrn gebaut hat. Das Volk war umso motivierter, die Dinge zu tun. Und das nicht wegen den Worten selbst, nicht wegen den Worten allein, sondern wegen dem, was Gott durch die Worte in den Herzen des Volkes bewirkt hat. In Vers 14 heißt es, und der Herr erweckte den Geist Zerubabels, des Sohnes Shealtiels, des Statthalters von Juda, und den Geist Jeschuas, des Sohnes Jozadaks, des Hohepriesters, und den Geist des ganzen Überrestes des Volkes, sodass sie kamen und die Arbeit am Haus des Herrn, der Herrscharen ihres Gottes, in Angriff nahmen. Die Worte, die Gott gesprochen hat, hat Gott selbst genutzt, um dadurch den Einzelnen zu motivieren, das zu tun, was er tun soll. Seht ihr das Zusammenspiel? Gott nutzt seine Worte, sein Wort, was er zu uns spricht, um uns zu bewegen, um das zu tun, was er von uns fordert, um unsere Herzen, unseren Geist aufzuwecken. Und das sollte unser Gebet sein, dass Gott uns durch sein Wort bewegt, dass Gott uns durch seine Worte erweckt. Wir sollten dafür beten, dass Gott seine Worte nutzt, um uns zu verändern. Wunderbar an diesem Abschnitt ist nicht, dass Gott treu zu seinem Wort ist, sondern dass er darüber hinausgibt. Dass er über dem hinausgibt, was er versprochen hat. Gott hat gesagt, wenn ihr mein Haus baut, dann werdet ihr Segen erhalten. Doch Gott gibt mehr. Er motiviert sein Volk sogar, um das Haus zu bauen. Und er motiviert sein Volk durch seine Worte und durch die Veränderung des Herzens. Wir wünschen uns oft, dass Gott durch seinen Geist in uns wirkt. Wir haben oft das Verlangen, dass Gott durch seinen Geist in uns Veränderung schafft. Doch viel mehr sollten wir darum bitten, dass Gott sein Wort nutzt, um uns durch sein Wort und seinen Geist zu verändern. Das ist das Prinzip, was wir finden. Denn das ist das, wie Gott wirkt. Wir sollten darum bitten, dass Gott uns hilft, seine Worte zu verstehen und dass er dadurch unsere Herzen verändert, dass sein Geist seine Worte in unsere Herzen einpflanzt und wir dadurch verändert werden. Gott hat das Volk ermutigt, indem er zu ihnen gesprochen hat, indem er ihnen das Wort in ihnen angewandt hat. Gott will auch uns heute noch durch seine Worte ermutigen. Das Wort gilt immer noch. Ich bin mit euch, spricht der Herr. Diese Wahrheit gilt immer noch. Und er will uns immer noch mit diesen Wahrheiten ermutigen. Doch wir sollten dafür beten, dass der Herr diese Worte in unser Herz legt und dass er durch seinen Geist wird, erst ihm zu dienen, dann um uns selbst zu kümmern.